Deutschlandfunk. Deutschland heute.
Heute mit Peter Sawicki. Schönen guten Tag. Ein Kurswechsel mit Rückversicherung. So in etwa werden die gestrigen Corona-Beschlüsse von Bund und Ländern bewertet. In mehreren Schritten soll es Rücknahmen der Beschränkungen geben, abhängig vom regionalen Infektionsgeschehen, wobei eine Inzidenz von 100 Infektionen pro 100.000 Einwohner wieder zu Schließungen führen soll. Es ist also nicht unkompliziert. Wir besprechen gleich, was das für Baden-Württemberg bedeutet, wo er in 10 Tagen gewählt wird. Zum Stichwort Corona, Lockdown und Öffnungen schildert unser Kollege in Sachsen-Anhalt die Aussichten der Kulturbranche dort im Bundesland. Und wir gehen der Frage nach, inwieweit Ansteckungsrisiko und Einwanderung zusammenhängen, nach dem Wirbel um Aussagen von RKI-Chef Lothar Wieler, am Beispiel das Ganze von Berlin. Grundsätzlich wurde der Lockdown ja bis 28. März verlängert, flankiert aber von verschiedenen Schritten zur Rücknahme der Beschränkungen. In Baden-Württemberg geschieht das alles vor dem Hintergrund des Landtagswahlkampfs. Der 14. März ist der Wahltermin. Grüne und CDU regieren noch miteinander und konkurrieren gleichzeitig um die Wählergunst. Schauen wir also auf die Situation im Südwesten. Beobachtet für uns von Katharina Thoms, unserer Landeskorrespondentin. Frau Thoms, was bedeuten die gestrigen Beschlüsse für Baden-Württemberg konkret?
Grundsätzlich will man sich daran orientieren, was man im Bund beschlossen hat, also schrittweise Öffnungen auch der Geschäfte mit Blick immer auf die Inzidenzstufen. Die Gartenmärkte zum Beispiel, die haben ja hier schon aufgemacht, was noch kommen kann und soll und vor allem, wie man das dann genau umsetzt. Das ist heute ehrlich gesagt noch die große Unbekannte. Das konnte mir auch der Regierungssprecher nicht beantworten. Was definitiv kommen soll in Baden-Württemberg, die weiterführenden Schulen sollen in gut 1,5 Wochen, also einen Tag nach der Wahl am 15. März aufmachen. Und zwar teilweise will man da in den Präsenzunterricht gehen, wie Bayern oder Sachsen übrigens auch. Erstmal die 5. und 6. Klasse soll aufmachen, sagte mir der Regierungssprecher. Auch die Grundschulen werden dann keinen Wechselunterricht mehr machen, sondern sollen auch in den Präsenzunterricht gehen. Dann seien nämlich genug Tests da im Land, auch hier in Baden-Württemberg, sodass man Lehrerinnen und Lehrer und Schülerinnen und Schüler testen kann. Aber auch da noch viele Fragen und ein Streitpunkt in der Regierung, nämlich wer testet eigentlich? Die Schülerinnen und Schüler, die Eltern. Das kann sich der grüne Ministerpräsident Winfried Kretschmann vorstellen. Die CDU-Kultusministerin Eisenmann eher nicht. Das ist ja auch gleichzeitig eben seine Herausforderin, die Spitzenkandidatin der CDU. Und ja, da ist eben noch vieles offen, was in diesen Tagen geklärt werden muss.
Und was sagt das über die bisherige Strategie von Ministerpräsident Kretschmann aus, die ja so ein bisschen unter dem Titel erstmal Nix-Strategie gelaufen ist? Er wollte also dann durchaus vorsichtig sein mit Blick auf Öffnungen. Wie geht es da jetzt damit weiter?
Also er ist ein eher vorsichtiger in dieser ganzen Pandemie gewesen und in den letzten Tagen haben wir ein ziemliches Hin und Her in dieser Strategie gesehen zwischen Vorsicht und dann doch Vorpreschen. Vergangene Woche gab es ja von ihm, von Winfried Kretschmann, ein Impulspapier mit der groben Strategie, man kann mehr öffnen, auch im Einzelhandel zum Beispiel, wenn es mehr Tests gibt. Anfang der Woche war er dann aber doch wieder skeptischer, da war großer Wahlkampftermin, ein Fernsehduell mit Susanne Eisenmann und ihm. Jetzt klingt man so ein bisschen zwiegespalten. Also der Regierungssprecher meinte, ja, wir halten uns an die Bundesbeschlüsse, aber was heißt denn eigentlich öffnen im Einzelhandel, wenn es stabil unter einer 50er-Inzidenz ist? Was heißt denn eigentlich in der Region? Ist es dann auf Landkreisebene? Man hat auch so ein bisschen Angst vor Einkaufstourismus aus den anderen Ländern oder aus anderen Kreisen. Das wird als ernstes Problem angesehen, hat er mir gesagt. Und insofern ist man da so ein bisschen vorsichtig, kommt mir ein bisschen unentschlossen vor. Das kann vielleicht natürlich auch daran liegen, dass die CDU als Koalitionspartner immer wieder und quasi täglich jemand anderes auf Öffnungen und weiterführende Öffnungen hindrängt. Die Kultusministerin selbst natürlich, die wollte die Schulen schon ab kommenden Montag weiter öffnen. Innenminister Strobel, der Thomas Strobel, der hat sich dafür eingesetzt, dass Treffen von Privathaushalten ausgeweitet werden. Die Fraktion der CDU will mehr Öffnungen für die Hotel- und Gastrobranche. Also da ist ziemlich Druck im Kessel.
Und wenn Sie also sagen, die Grünen, die wirken ein bisschen zwiegespalten, unentschlossen, die CDU dagegen, da so ein bisschen auf dem Gaspedal steht. Was bedeutet das für den Wahlkampf? Inwieweit färbt diese Gemengelage auf den Wahlkampf und auf den nahenden Wahltermin bislang ab?
Ja, man hört, es knirscht ziemlich in der Koalition. Das ist grundsätzlich, muss man auch dazu sagen, mit Blick auf die vergangenen 5 Jahre nichts Neues. Das hat es häufiger gegeben, dass man sich da gestritten hat. Aber klar, jetzt im Wahlkampf, Kretschmann guckt da natürlich schon genauer hin. Er galt bisher in den Umfragen immer als guter Krisenmanager, gerade mit seiner vorsichtigen Strategie. Jetzt gibt es ja doch ein bisschen mehr Wünsche, auch in der Bevölkerung nach Öffnung. Die Grünen liegen in den Umfragen vorn. Ich denke, dass man das nicht verspielen will. Auf der anderen Seite versucht eben natürlich die CDU, die Stimmung auch für sich zu nutzen. Und auch in den Wahlkampfveranstaltungen, die oft ja digital stattfinden, ist die Corona-Politik wirklich ein großes, großes Thema, vor allem die an den Schulen. Und damit ist dann wieder die Kultusministerin gefragt. Aber einschränkend muss man auch sagen, wie viel sich das dann wirklich auf den Wahlausgang auswirkt, das ist total offen. Denn schon jetzt haben sehr, sehr viele Menschen per Briefwahl abgestimmt und die Entscheidung ist für sie schon gefallen, weil eben durch die Pandemie der Anteil von Briefwählenden als sehr hoch eingeschätzt wird. Manche sagen, in manchen Städten und Kreisen, jeder Zweite wird per Brief wählen. Also insofern ist die große Frage, ob sich diese ganzen Streitereien dann überhaupt noch lohnen.
Wir werden es beobachten. Vielen Dank für diese Informationen und Einschätzungen. Live aus Baden-Württemberg, unsere Landeskorrespondentin Katharina Thoms. Schon vergangenes Jahr gab es in den USA Studien, die zeigten, dass Menschen afroamerikanischer Herkunft einem deutlich größeren Risiko ausgesetzt sind, an Corona zu erkranken, als beispielsweise hellhäutige weiße US-Amerikaner und das eben aufgrund etwa prekärer Lebensverhältnisse. In Deutschland sorgen in dieser Woche Zitate von RKI-Chef Lothar Wieler für Wirbel, wonach es besonders viele schwere Corona-Fälle bei Menschen mit Einwanderungsgeschichte gäbe. Das RKI hat das dann relativiert. Parallel gibt es aber in Berlin eine Studie, die sich mit Corona-Infektionen und soziodemografischen Aspekten befasst und über die heute auch berichtet wird. Sebastian Engelbrecht, unser Landeskorrespondent, hat sich das Thema für uns angesehen. Herr Engelbrecht, schauen wir erstmal zurück auf das, was Lothar Wieler gesagt hat, was er gesagt haben soll und welche Reaktionen gab es darauf?
Ja, Herr Sawicki, es hat am 14. Februar schon eine Schaltkonferenz gegeben zwischen dem Chef des Robert-Koch-Instituts Lothar Wieler und einigen deutschen Chefärzten. Und in diesem Gespräch sprach Thomas Vosshaar, der Chef der Lungenklinik von Moers, laut Bild-Zeitung über eine telefonische Umfrage unter Chefärzten in Deutschland. Man habe Zahlen von Intensivstationen in Deutschland gesammelt und diese Umfrage habe ergeben, dass es offenbar eine Gruppe gebe, die Politik mit den Corona-Warnungen nicht erreiche und das seien Menschen mit Migrationshintergrund. Und nach einer eigenen Erhebung von Vosshaar seien im Zeitraum November bis Januar sogar mehr als 90%, ja, diese Zahl steht da, der schwerstkranken Covid-19-Patienten Menschen mit Migrationshintergrund gewesen. Lothar Wieler selber sprach dann von Parallelgesellschaften mitten in unserem Land, die man nur mit beinharter Sozialarbeit in den Moscheen erreichen könne. Aber da komme man ja eben nicht ran und nicht rein. Wieler sagte laut Bild-Zeitung, auf den Intensivstationen lägen deutlich über 50% aus dieser Gruppe, also eine ganz andere, immer noch hohe Zahl. Das Robert-Koch-Institut verwies dann danach nach dieser Bildveröffentlichung darauf, es habe sich bei dem Gespräch zwischen Wieler und den Chefärzten nur um einen persönlichen informellen Austausch gehandelt. Die Zeitung habe die Aussagen nicht korrekt wiedergegeben und aus dem Zusammenhang gerissen und die Datenlage zu diesem Thema sei noch nicht ausreichend. So das Institut, es seien weitere Studien erforderlich, um mehr Erkenntnisse zu gewinnen, in welchen gesellschaftlichen Gruppen eben das Infektionsrisiko besonders groß sei. Und die Äußerungen von Wieler führten dann zu empörten Reaktionen, unter anderem bei DİTİB, der türkisch-islamischen Religionsgemeinschaft. Die nannte es unredlich und unprofessionell, die Verantwortung für die Pandemie bei Minderheiten zu suchen, sprach von Falschberichterstattung. Aber die Integrationsbeauftragte des Berliner Senats, Katharina Nivizial, bestätigte, man merke zunehmend, dass Menschen mit Migrationshintergrund stärker von Corona betroffen seien und Wielers Sorgen seien nicht gänzlich unberechtigt.
Und in dieser Hinsicht hat sich ja eine Studie in Berlin mit diesem Thema befasst. Was sind da die zentralen Erkenntnisse?
Ja, schon Anfang Februar hat die Berliner Gesundheitsverwaltung eine Studie veröffentlicht und darin geht es um den Zusammenhang zwischen sozialen Faktoren und der Covid-19-Infektion. Und in dieser Studie steht unmissverständlich, dass die Zahl der Covid-19-Infektionen unter Einwohnern mit Migrationshintergrund höher liegen, dass diese Zahl da höher liegt als im Durchschnitt. Die Zahl sei auch höher unter Einwohnern, die von außerhalb der Europäischen Union nach Berlin gekommen seien. Und die Studie sagt aber zugleich, dort, wo mehr Arbeitslose leben und Bürger, die von Hartz IV leben, liegen diese Infektionszahlen ebenfalls höher. Und weitere Faktoren sind die Bevölkerungsdichte und die einfache Wohnlage. Offen bleibt, ob soziale oder kulturelle Gründe dazu führen, dass die Fallzahlen bei Einwanderern höher liegen. Die Studie legt allerdings nahe, dass soziale Gründe da ausschlaggebend sind.
Welche praktischen Schritte hat der Senat dann daraus abgeleitet?
Der Berliner Senat, der informiert von Beginn der Pandemie an in 6 Sprachen mindestens über die Corona-bedingten Regelungen, in der Öffentlichkeit natürlich auf seiner Webseite und über soziale Medien. Auf der Internetseite der Integrationsbeauftragten informiert der Senat sogar in 14 Sprachen. Es handelt sich da um Informationen zu den Verordnungen, die gerade aktuell sind, und über das erforderliche Hygieneverhalten, die Informationen, die wir nun zur Genüge kennen. Das Landesamt für Flüchtlingsangelegenheiten hat zudem Podcasts zum Thema produziert für Flüchtlinge und diese wurden dann auch über soziale Medien verbreitet. Der Senat will außerdem 100 sogenannte Corona-Lotsen einsetzen, die auf, wie es heißt, besondere Zielgruppen zugehen sollen. Allerdings muss ich sagen, davon ist in der Stadt noch nicht viel zu sehen. Das ist im Oktober beschlossen worden. Ich sehe diese Lotsen nicht in der Stadt. Der Bezirk Neukölln hat auf eigene Faust ein 6-köpfiges Team gebildet, das in mehreren Sprachen informieren soll, durch Beratung auf der Straße, durch Produktion auch von Aufklärungsvideos für das Impfen und gegen Verschwörungstheorien.
Vielleicht noch kurz zum Schluss ganz allgemein, wenn man sich dann also anschaut, dass in den USA ja derartige Studien schon längst durchgeführt wurden, mit Blick zum Beispiel auf afroamerikanische Menschen, rücken dann auch sozioökonomische Aspekte und Corona in Deutschland jetzt stärker insgesamt in den Fokus?
Natürlich. Ich denke, also in den USA ist das einfach offen gesagt worden, dass Afroamerikaner und Indigene einem höheren Sterberisiko ausgesetzt sind, wenn sie an Covid-19 erkranken. Da kann das offenbar leichter öffentlich gesagt werden. Und man fragt sich ein wenig, warum es in Deutschland nicht gesagt werden darf. Das muss ja nicht Rassismus sein. Es ist einfach eine Feststellung und diese kann begründet sein in der sozialen Situation von Einwanderern.
Informationen live aus Berlin waren das von Sebastian Engelbrecht, unserem Landeskorrespondenten. Besten Dank. Die stufenweise Rücknahme der Corona-Beschränkungen ist für viele ein Balanceakt, denn immerhin steigen ja die Infektionszahlen trotz Lockdown mittlerweile wieder, mutmaßlich vor allem wegen der Coronavirus-Mutationen. Und dennoch wünschen sich viele Branchen nichts sehnlicher als eine klare Perspektive. Das hat in der Praxis bislang oft zur Ungleichbehandlung geführt. Daran ändert sich auch nach den Gesprächen gestern nichts. In Sachsen-Anhalt zum Beispiel dürfen etwa Baumärkte öffnen, Theater und Schauspielhäuser aber müssen warten und sie ziehen teilweise jetzt schon Konsequenzen daraus, wie Niklas Ottersbach berichtet.
Ein Baumarkt in Magdeburg. Im Sekundentakt strömen die Heimwerker an diesem Montag hinein. Küchenleisten, Spanplatten, Gleitfüße, all das kann und wird jetzt wieder vor Ort und nicht über den Internetshop ausgesucht. Maximal 50 Kunden dürfen hinein. Endlich wieder, freut sich der Chef René Meyer. Die leicht steigende Corona-Inzidenz in Sachsen-Anhalt trübt da allerdings ein wenig die Stimmung.
Die Zahlen steigen wahrscheinlich jetzt wieder, so wie es aussieht, und man muss es abwarten. Aber ob ich im Supermarkt nur einkaufen gehe oder im Baumarkt, solange die Leute, sagen wir, die Hygieneregeln, den Abstand einhalten, sollte das funktionieren.
An der Kasse sitzt Verkäuferin Katrin, seit Dezember auf Kurzarbeit und jetzt nach langer Zeit wieder mit echten Kunden konfrontiert.
Ich habe mich drauf gefreut. Endlich wieder Kunden. Ja, persönlicher Kontakt vor allen Dingen, gezielter auf die Kunden eingehen. Du merkst es auch, es wird super angenommen von den Kunden. Also es ist wirklich voll, damit habe ich gerechnet. Ja, und es macht Spaß, macht einfach Spaß.
Ganz anders die Gemütslage bei Karen Stone. Die britische Intendantin des Theater Magdeburgs hat vor kurzem das Domplatz Open Air absagen müssen. Das Musical Hairspray ist die größte, teuerste, aber auch lukrativste Produktion in Magdeburg. In normalen Zeiten. Während die Wirtschaft öffnet, muss Karen Stone das Open-Air-Musical im Juni absagen.
Es sind unglaublich schmerzhafte Entscheidungen. Und glauben Sie mir, das hat mir so viele schlaflose Nächte gekostet. Weil man bangt für alle. Man fragt sich 20 Mal, mache ich die richtige Entscheidung? Was sollen wir machen?
Am Ende sei es die richtige Entscheidung gewesen. Je später die Stornierung, desto teurer wäre das Ganze. Und eine Vorstellung mit nur einem Drittel der Zuschauer, das wäre ein Riesenverlustgeschäft.
Unser Problem ist, dass in vielen Städten Deutschlands Open Air kriegt eine Sondersubvention für die Infrastruktur. Wir in Magdeburg nicht. Und wenn wir rechnen Infrastruktur plus Künstler plus alles, da kommen wir auf ungefähr rund 1 Million Euro. Um das wieder einzuspielen, wir brauchen eine 94%ige Auslastung.
Das sagt Karen Stone im Video-Interview. Die Intendantin des Theater Magdeburgs ist zurzeit in ihrer englischen Heimat, weil sie sich dort um ihren Wohnungsverkauf kümmern muss, aber auch, weil ihr der nationale Gesundheitsdienst einen Impftermin angeboten hat. Den wollte sie nicht verpassen. Bereits jetzt sind 20 Millionen Briten geimpft. Der Lockdown auf der Insel deutlich strenger als bei uns. Dafür seien die Perspektiven für Theatermacher ganz andere als in Deutschland, sagt Karen Stone.
Weil wir sind so weit fortgeschritten in Großbritannien mit Impfung, dass man vermutet, dass man kann schon die Theater wieder aufmachen in Juni, weil da wird die gesamte erwachsene Bevölkerung schon geimpft.
In ihrer Wahlheimat Sachsen-Anhalt dagegen gerade mal 100.000 Geimpfte. Das sorgt für Frust bei Karen Stone, auch wenn sie sagt, sie möchte nicht in der Haut der Politiker stecken. Sachsen-Anhalts 7-Tages-Inzidenz hat sich bei um die 90 eingependelt. Es ist also Geduld gefragt. Baumärkte und Friseure auf, Theater zu, trotz Hygienekonzepten. Das verärgert auch Stefan Neugebauer. Er ist der Intendant des Theater Naumburgs im Süden von Sachsen-Anhalt.
Es ist so willkürlich. Also ich sehe keinen so richtigen Plan dahinter. Das, glaube ich, macht es unglaublich schwer, das einfach so hinzunehmen und zu sagen, ja gut, die wissen ja, was sie tun.
Neugebauer leitet in Naumburg das kleinste Stadttheater Deutschlands mit gerade mal 12 Mitarbeitern, davon 4 Schauspieler. Die proben momentan für eine Dracula-Inszenierung mit Abstand, Maske und einem Corona-Test die Woche. Die Aufführungen könnten im April starten, theoretisch. Praktisch muss Stefan Neugebauer von Woche zu Woche umdisponieren. Für ein Drei-Sparten-Haus wie in Magdeburg schwierig, für das Stadttheater Naumburg sei das deutlich einfacher, sagt Intendant Stefan Neugebauer.
Also schneller reagieren heißt zum Beispiel, wenn es heißt, wir können nächste Woche spielen, ja, dann würde ich sozusagen ein Stück wieder hochholen innerhalb weniger Tage und könnte das auf einen Spielplan setzen. Ich muss es noch bewerben, aber da bin ich relativ fix, ja. Das ist, glaube ich, jetzt in dieser Phase ein Vorteil, nicht? Für mein Gefühl.
In Naumburg kann es also schnell wieder losgehen. Allerdings steckt da auch wieder viel Konjunktiv drin. Denn im Süden von Sachsen-Anhalt kratzt die 7-Tages-Inzidenz an der 200er-Marke. Deshalb gibt es auch noch keinen flächendeckenden Präsenzunterricht im Burgenlandkreis. In Magdeburg ist die Corona-Lage deutlich entspannter, Inzidenz derzeit rund 50. Intendantin Karen Stone hofft nun vor allem auf die Schnelltests. Am Wochenende hat sie die ersten Testkits für ihre Ballettkompanie bekommen, damit die Tänzer zumindest mal wieder sicher proben können. Das Ziel, 2 Schnelltests die Woche für ihr Theater. Ob das klappt, angesichts dessen, wie die Pandemie in Deutschland bisher gemanagt wurde, hat Magdeburgs britische Theaterintendantin da leise Zweifel. Sachsen-Anhalts Landesregierung verweist auf Berlin nach dem Motto, für die Schnellteststrategie seid ihr zuständig. Bei Karen Stone herrscht große Sehnsucht nach Theater, nach Publikum. Kultur sei eben nicht einfach nur Unterhaltung.
Etwas zu empfinden, Musik, andere Leute zu sehen, Schauspiel, das sind fundamentale, wichtige Sachen für die Gesundheit der Bevölkerung.
Ein Bericht aus Sachsen-Anhalt von Niklas Ottersbach. Bei uns folgen die Nachrichten, dann übernimmt die Kollegin Thekla Jahn mit Campus und Karriere. Ein Thema dort, die Situation besonders gestresster Familien in Corona-Zeiten und in den weiteren Wochen und Monaten. Und das war Deutschland heute, heute mit Peter Sawicki.